Guten Abend, wir stehen im zweiten Johannesbrief. Wir haben bisher die Verse 1 bis 6 betrachtet, auch schon Vers 8 und 12. Jetzt bleibt uns also noch die Verse 7, 9 bis 12, 9 bis 11 und 13 zu betrachten. Also darf ich bitten, dass wir lesen. 2. Johannesbrief ab Vers 7.
Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester.
Wir haben also bisher gesehen, der zweite Johannesbrief richtet sich an eine Frau. Und zwar eine Frau von sehr hohem sozialen Status damals. Denn wenn es in Vers 1 heißt, der Älteste, gemeint ist der Apostel Johannes, der auch nebst seinem überörtlichen Dienst als Apostel Ältester war in einer örtlichen Gemeinde, damals in Ephesus. Er richtet sich an die auserwählte Frau. Aber wir haben gesehen, im Griechischen steht hier Kyria und das bedeutet Herrin. Das ist ein Titel für jemanden, der sozial sehr hoch steht. Auch in Vers 5 spricht er sie so an. Also, der zweite Johannesbrief richtet sich an eine Frau und ihre Kinder. Und einige ihrer Kinder waren auch echt bekehrt, echte Kinder Gottes. Das haben wir alles gesehen. Wir haben auch gesehen, der Mann wird nicht erwähnt. Es wird nicht gesagt, ob sie verwitwet war, ob der Mann weggegangen ist. Das gibt es auch. Aber sie ist da und ihre Kinder. Und erstaunlich ist, am Schluss gibt es noch Grüße. Der Apostel übermittelt ihr Grüße von ihrer Schwester, die er nennt in Vers 13, deine auserwählte Schwester. Sie wird auch genannt, auserwählte Kyria, Vers 1, auserwählte Herrin. Und damit gehörten sie also zu den auserwählten wahren Gläubigen. Übrigens bedeutet das nicht, dass Gott einfach nur gewisse Menschen aus der Menschheit retten wollte und die anderen nicht. Wenn es heißt auserwählt, dann müssen wir immer daran denken, wir sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. In 1. Petrus 1, Vers 2, wenn wir das kurz auch aufschlagen könnten, da steht nämlich,
des Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi.
Vielleicht müsstest du doch ab Vers 1 lesen, damit wir einen Zusammenhang haben.
Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi.
Danke. Also, auserwählt. Er schreibt hier an Gläubige in ganz verschiedenen Provinzen der heutigen Türkei und sagt, ihr seid auserwählt. Aber es gibt da eine Vorbedingung. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und das Wort Vorkenntnis ist Prognosis. Das kennen wir von Wetterprognose. Und die von der Wetterprognose, wenn die heute sagen, ja, morgen wird das auch wieder ziemlich warm werden. In der Frühe noch ein bisschen kühl, so 2 bis 4 Grad. Aber dann im Verlauf des Tages geht es rauf bis auf 18 Grad. Das ist Wetterprognose. Und das kommt von Prognosis. Aber das hat keinen Einfluss auf den Ablauf des Wetters. Und Gott ist allwissend. Und er wusste von Ewigkeit her, wer, wenn er einmal die Menschen zu sich zieht und durch seinen Geist wirkt, wer sich wirklich ziehen lässt bis zur Bekehrung und wer widersteht, sodass er dann verloren geht, wie das in Römer 2, Vers 4 steht. Und Gott hat also ganz genau gewusst, wer sich bekehren wird in eigener Verantwortung. Und da hat Gott eben schon vor Grundlegung der Welt bestimmt, und diese Menschen, die rette ich. Und die sollen besprengt werden mit dem Blut meines Sohnes. Das heißt nämlich, außer Welt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Also diese Menschen sollen einmal durch das Blut Jesu gerettet werden. Und so ist es wichtig, die Auserwählung ist also nicht ohne Vorbedingung, ist mit Vorbedingung. Aber eine der 5 Säulen des Calvinismus, das sind die 5 grundlegenden Dinge, die ein Calvinist eigentlich vertreten muss, um ein richtiger Calvinist zu sein. Da ist eines dieser 5, einer dieser 5 Punkte, unconditional election. Also, bedingungslose Auserwählung. Und das stimmt nicht. Das haben wir gerade gelesen. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und auch in Römer 8 ist das so, die sogenannte fünffältige Kette, da heißt es, die, welche er zuvor erkannt hat, das ist das Verb von Prognosis, die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und die, welche er zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Nämlich durch die Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung gemacht. Ja, das sind 5 Punkte, aber das erste ist nicht zur Vorbestimmung. Also unconditional election ist nicht korrekt. Es ist conditional election. Das ist korrekt, biblisch. Ja, und so war das also auch bei dieser Frau und bei ihrer Schwester auch. Und darum darf er sie nennen Auserwählte, Kyria. Und deine auserwählte Schwester. Und die hat auch Kinder. Und wo ist der Mann? Vers 13. Vom Mann ist auch nicht die Rede. Und wieder muss man sagen, wir wissen nicht, ob sie verwitwet war, wir wissen nicht, ob der Mann vielleicht weggegangen ist, denn das gibt es ja. Nein. Sie und ihre Kinder. Also auch eine alleinerziehende Schwester. Aber eine Auserwählte. Und das sind Dinge, das soll Gegenstand unserer Anbetung sein. Dass Gott an uns gedacht hat, von Ewigkeit her, uns gekannt hat und einen solchen wunderbaren Plan gehabt hat für die, die einmal bereit sein sollten, sich zu demütigen, wenn der Geist Gottes sie zur Buße leitet. Und dieses Ziehen bezieht sich eben auf alle Menschen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 12, wenn ich erhöht sein werde, werde ich alle zu mir ziehen. Aber ziehen ist nicht alles. Man muss auch nachgeben. Und Römer 2, Vers 4 sagt, es gibt die Möglichkeit, dass jemand störrig bleibt, wenn Gott zieht und dadurch schließlich verloren geht. Und da sehen wir also die Seite Gottes, die müssen wir sehen, diese souveräne Seite Gottes, der alles wusste von Ewigkeit her. Aber auch die Verantwortung des Menschen und auch seine freie Willensentscheidung. Und Dafür macht Gott den Menschen verantwortlich. In Matthäus 23 sagt der Herr Jesus zu Jerusalem: Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel versammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Wäre es so, wie man sagt im Calvinismus, ja, Gott wollte sie nicht. Und darum gehen sie verloren. Ja, wie kann man dann sagen, ihr habt nicht gewollt, als Vorwurf? Denn natürlich würden die diese Lehre vertreten sagen, ja, natürlich, die wollten nicht. Die sind böse und sie wollen nicht. Aber sie hätten auch nicht gekonnt. Nicht wahr? Wenn man jemandem einen Vorwurf macht für etwas, was er wirklich nicht kann, das geht ja nicht, oder? Jemand ist gelähmt und man sagt, steh auf. Und er steht nicht auf. Wie kann man ihm einen Vorwurf machen, wenn er nicht aufsteht? Es geht nicht. Aber man kann einen Vorwurf machen, wenn er könnte und einfach zu faul ist, um aufzustehen. Und so ist es auch bei der Bekehrung. Ja, und jetzt sehen wir also nochmals diese Frau und ihre Kinder. Und sie sind in Gefahr durch Verführer, die zuweilen an die Türe kommen. Nicht wahr? In Vers 7 sagt er, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen. Aber, ja gut, irgendwo in die Welt, das betrifft einem ja nicht unbedingt. Aber in Vers 10 sagt Johannes, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Also, da muss man sagen, diese Irrlehrer waren nur ein Türklopfen entfernt von den wahren Gläubigen. So gefährlich. Heute müsste man sagen, nur einen Fingerklick von uns entfernt. Das Internet ist voll von solchen, die unter diese Kategorie fallen, Verführer und Antichristen, die diese Lehre nicht bringen. Und da gilt es eben bei der Türe, eben die Türe, ihn zu verschließen. Und beim Internet muss man den Internetzugang zu denen aus Entscheidung verschließen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns an, was er gerade über diese Verführer sagt. Lies nochmals Vers 7, Sven.
Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist.
Danke. Du zitierst die Elberfelder und sehr korrekt übersetzt, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Haben andere eine Übersetzung, wo es ein bisschen anders lautet? Ja, Kurt? Ja, gekommen ist. Die in der Vergangenheit sagen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Ja, die Schlachter ist eine gute Übersetzung. Aber jetzt an diesem Punkt muss man sagen, nein, da hätte man jetzt aufpassen müssen. Im 1. Johannesbrief, dort steht es, gekommen. 1. Johannes 4, lesen wir Verse 1 bis 3.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt.
Ja, also da haben wir im Fleisch gekommen. Und das ist korrekt übersetzt. Denn hier haben wir das sogenannte Perfekt. Aber es ist ein Problem. In der griechischen Grammatik spricht man über Perfekt und über Präsens, aber das ist nicht einfach das Gleiche wie im Deutschen, wenn wir sagen Perfekt oder Präsens. Und darum könnte man besser sagen, wenn perfekt kommt, dann ist das der Resultativ. Das griechische Verbalsystem, also die ganze Grammatik über die Verben, die Tätigkeitswörter, das ist ein ganz fantastisches, komplexes System. Im Altgriechischen hat man für ein Verb, sagen wir gehen, etwa 450 Formen. Also mit 30 Formen, die wir im Deutschen bilden und dann zusammensetzen, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Schweizerdeutsch sogar noch weniger, etwa 20 Formen haben wir. Und dann machen wir alles mit Umschreiben, mit Haben, und also H und Sie. Und Sie. Aber 450 Formen. Und darum hat Gott diese Sprache gewählt für das Neue Testament. Gott hätte auch eine Indianersprache nehmen können, zum Beispiel von den Apache-Indianern. Aber das wäre so schwierig gewesen, dass die wenigsten in der Lage wären, den Grundtext des Neuen Testaments zu lesen. Das ist unglaublich, was zum Teil die Indianersprachen an Formenreichtum aufweisen. Aber das Griechische ist sehr formenreich, aber doch nicht so, dass man sagen muss, ein normal Intelligenter kann das nicht lernen. Ja? Aber bei den Indianersprachen, da braucht es also mehr als Normalintelligenz. Und so hat Gott also diese Sprache gewählt, weil man Nuancen sehr genau ausdrücken kann. Und ganz wichtig ist im Altgriechischen das Aspektsystem. Die Verben drücken aus, ob eine Handlung einfach ein Akt ist. Das könnte man umschreiben mit einem Punkt. Oder ob es ein Prozess ist oder etwas, das sich ständig wiederholt. Das könnte man umschreiben mit einer Wellenlinie und davor und danach eine Pfeilecke. Aber dann haben wir eben noch den Resultativ. Und das können wir umschreiben mit einem Punkt und einem Pfeil. Das bedeutet, in dem Perfekt wird beschrieben etwas, was geschehen ist und in seiner Wirkung bis heute anhält. Und das wird nicht ständig verwendet, wenn man im Griechischen über etwas Vergangenes spricht. Normalerweise benutzt man zum Erzählen den Aorist. Punkt, 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 Punkt. Ja? Aber wenn man etwas im Verlauf beschreiben will in der Vergangenheit, dann benutzt man das sogenannte Imperfekt. Und dann manchmal Perfekt. Und immer, wenn man das Neue Testament liest, wenn Perfekt kommt, dann muss man besonders aufpassen. Man muss immer gut aufpassen, aber dann besonders aufpassen, denn da wird etwas Spezielles ausgedrückt. Etwas, was geschehen ist, aber die Wirkung hält immer noch an. Zum Beispiel in 1. Korinther 15 heißt es, Christus egegertai. Das heißt, Christus ist auferstanden. Aber das ist ein Resultativ. Das heißt, Christus ist am dritten Tag auferstanden, damals im Jahr 32. Aber wenn Paulus den 1. Korintherbrief schreibt, im Jahr 54, dann heißt das, dass er da immer noch lebte. Und wenn wir sagen, Christus egegertai, dann heißt es, Christus ist damals auferstanden, aber heute lebt er immer noch im Himmel. Und nun sagt also Johannes in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, dass der Geist Gottes bekennt Jesus Christus im Fleisch gekommen. Das heißt, Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, das Wort, das im Anfang war, nicht wurde, war, weil er von Ewigkeit her schon existiert, war auch im Anfang und er ist Mensch geworden. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14. Und dort ist es ein Aorist, Punkt. Jesus Christus, an ganz bestimmten Punkt in der Geschichte, wurde er ein wahrer Mensch vor 2000 Jahren. Aber Johannes sagt hier mehr. Er ist im Fleisch gekommen und ist immer noch im Fleisch. Was bedeutet das in Bezug auf die Auferstehung?
Dass er als Mensch auferstanden ist.
Er ist als wirklicher Mensch mit einem wahren Körper auferstanden am dritten Tag. Also, da wird gleich entlarvt und gezeigt, Zeugen Jehovas sind Antichristen, Verführer. falsche Propheten, denn sie lehren, Jesus sei Mensch geworden, am Kreuz gestorben und am dritten Tag als Geist auferstanden. Als Geist? Ja, dann ist er nicht im Fleisch jetzt. Nein, sagen sie. Aha. Ja, aber hier steht, im Fleisch gekommen und er ist immer noch im Fleisch. Das bedeutet, er ist eben als Mensch auferstanden und als er den Jüngern erschien in Lukas 24, da dachten sie, es ist ein Geist, nicht wahr? Sie waren erschreckt. Und was sagt der Herr?
Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht.
Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, das ist das alte Wort für Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Also er war körperlich auferstanden und das Grab war leer, weil der Leib Jesu, der ins Grab gelegt wurde, der wurde auferweckt. Und was ist eigentlich ein Mensch? Also mal grob gesagt, aus welchen Teilen besteht ein Mensch vollständig?
Geist, Seele und Leib.
Geist, Seele und Körper, Leib. Wir sehen das zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5. Manchmal wird in der Bibel der Mensch grob beschrieben als Körper und Geist. Und mit Körper ist gemeint das Materielle, das Physische, und mit Geist das Immaterielle. Manchmal wird er auch genannt Körper und Seele. Und mit Körper ist gemeint das Materielle, mit Seele das Immaterielle. Und manchmal wird ganz genau unterschieden und das Immaterielle noch genauer beschrieben, dann heißt es wie in 1. Thessalonicher 5, Vers 23.
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.
Ja, Geist, das ist die Fähigkeit des höheren Denkens. Tiere haben keinen Geist. Jesaja 30, die Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Aber der Mensch hat das höhere Denken, bei dem auch der Geist Gottes ansetzt. Römer 8, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Darum kann der Mensch ein Gottesbewusstsein haben. Das haben Tiere nicht. Darum hat man noch nie gesehen im Zoo einen Affe, der betet. Ja? Nein, das gibt es nicht. Sie haben kein Gottesbewusstsein. Die können schon ziemlich schlau sein, aber kein Gottesbewusstsein. Das hat der Mensch. Und Seele bedeutet das Ich, die Persönlichkeit. Und im Alten Testament schon wird auch im Zusammenhang mit Tieren von Seele, Nefesh, gesprochen. Und ich meine, wenn man mit einem Hund zu tun hat, merkt man, dass das ist nicht einfach so eine Maschine, so Kopie, ja, sondern jeder Hund ist eine Individualität. Ja, und kann über das Seelische mit dem Menschen in Kontakt treten. Aber einen Geist hat er nicht. Hunde haben kein Gottesbewusstsein. Aber der Mensch hat also ein Gottesbewusstsein, Geist. Er ist eine Individualität, ein Ich. Darum sagt Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Das ist Selbstgespräch. Und nicht jedes Selbstgespräch ist schizophren. Ja? Ja, sondern Selbstgespräch ist manchmal nötig, dass man sich selber ermutigt, sich etwas zuspricht. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dass man sich selber wieder mal sagt, ja, ich bin eigentlich zu wenig dankbar. Sollte mir wieder mal ganz bewusst sein, wofür ich alles danken kann. Ja, also, aber wenn er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, dann sagt er, ich soll den Herrn loben. Und der Herr Jesus wurde ein wirklicher Mensch. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das bedeutet, der Herr Jesus wurde ein richtiger Mensch mit Körper und mit Geist. Wo sieht man, dass der Herr Jesus einen Geist hatte? Ja, Johannes 11, zum Beispiel, was heißt es dort?
Dass er ergrimmt den Geist.
Oder erschüttert. Ja. Er war erschüttert im Geist am Grab von Johannes. Oder von Lazarus in Johannes 11, danke. Und dann kommt dazu, ganz am Schluss, das siebte Wort Jesu. Meinen Geist übergebe ich in deine Hände. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Meinen Geist. Und wo sehen wir, dass er eine Seele hatte? Im Geist. Aber dann könntest du noch... Wie? Er weinte. Jawohl. Aber ich möchte eben, dass das Wort Seele auch gerade vorkommt. Ja, in Matthäus 27. Das meine ich. Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Also der Herr Jesus wurde ein richtiger Mensch mit Geist, Seele und Leib. Und das Besondere beim Mensch ist, dass er nie mehr aufhört zu existieren. Tiere, die hören auf. Darum gibt es kein Hundeparadies. Ja, das ist für manche sehr schwer zu ertragen. Ja, die eine starke Bindung erlebt haben zu einem lieben Tier, aber es ist doch so, dass eben in den Psalmen uns gesagt wird, dass das Vieh vertilgt wird. Ich gebe an, Psalm 49, Verse 13 und 21. Der Mensch, der in Ansehen ist und keine Einsicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Das Vieh, Tier, wird vertilgt. Das heißt, es lebt, solange es lebt, und mit dem Tod hört die Existenz auf. Ja? Da hätten die Atheisten recht, mit dem Tod ist alles fertig. Ja, aber ich bin kein Hund. Und auch kein Affe. Und darum geht es weiter. Seele und Geist existieren weiter. Schon Prediger 12 im Alten Testament sagt am Schluss, dass wenn der Mensch stirbt, der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. War klar. Die Existenz geht weiter. Es gibt nicht ein ausgelöscht werden, sondern die Existenz geht weiter. Und der Herr Jesus sagt am Kreuz, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dem Mitgekreuzigten, der im letzten Moment noch umgekehrt ist, sagt er, Lukas 23, Vers 43, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, also es geht weiter. Aber beim Tod, da stirbt der Leib. Der Leib wird getrennt, Tod bedeutet immer Trennung, wird getrennt von Geist und Seele. Und so ist nach dem Tod der Mensch nicht vollständig. Und darum, im Zusammenhang mit der Auferstehung der alttestamentlichen Gläubigen in Hebräer 11, wird am Schluss gesagt, sie werden nicht getrennt von uns vollkommen gemacht werden. Das heißt, die alttestamentlichen Gläubigen werden nicht getrennt von der Gemeinde, nämlich im gleichen Moment bei der Entrückung, werden sie vollkommen gemacht werden. Was heißt das, vollkommen? Geist und Seele im Paradies wird wieder mit dem Körper vereinigt. Das sind sie vollständig, um in Ewigkeit als Menschen zu existieren. Und so ist das eben auch mit den Verlorenen. Wenn ein Mensch, der mit Gott nicht versöhnt war, keine Vergebung von Gott angenommen hat in seinem Leben, dann kommt er ins Gefängnis, sagt 1. Petrus 3. Und dieser Ort wird auch genannt in Lukas 16 Hades und Ort der Qual. Aber es ist ein Gefängnis, wo man wartet auf das letzte Gericht. Und da ist der Mensch auch nicht vollständig, aber bei vollem Bewusstsein, wie Lukas 16 kein Gleichnis, sondern eine Geschichte beschreibt. Und dann wird es eine Auferstehung geben, auch der Ungerechten. Wo steht das, dass die Verlorenen auferstehen werden? Ja, Offenbarung 20, letzter Abschnitt. Da nach dem tausendjährigen Reich, also nicht bei der Entrückung, nach dem tausendjährigen Reich werden alle Verlorenen von Kain an auferstehen, das heißt, sie werden ihren Körper wieder zurückbekommen. Also sie werden als vollständige Menschen mit Geist, Seele und Körper auferstehen, aber in Matthäus, sagt der Herr Jesus, schlagen wir auf, Matthäus-Evangelium, er sagt den Jüngern, sie sollen nicht die Menschen fürchten, die sie töten können. Wie bitte? Ja, ja, genau. Matthäus 10, 28. Danke. Liest du es, wenn?
Sofort. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle.
Ha, da haben wir es. Menschen kommen mit Körper, nicht körperlos, in die Hölle. Und der Feuersee in Offenbarung 20 beim letzten Gericht nach dem tausendjährigen Reich, bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft, da werden diese Menschen auferweckt werden und erst dann kommen sie in den Feuersee. Das ist die Gehenna, hier mit Hölle übersetzt. Und die Hölle ist bis heute leer. Ist niemand da. Aber hier heißt es, Seele und Leib verderben in der Hölle. Und in Daniel 12 am Anfang heißt es, von denen, die auferstehen werden zum ewigen Leben und andere, die werden auferstehen zur ewigen Abscheu. Ich war 1. Korinther 15, ist das große Auferstehungskapitel, und da wird erklärt, wie Jesus Christus auferstanden ist. Christus egegatai. Er ist auferstanden und erlebt, auch heute. Und dort wird gesagt, und die Gläubigen werden auch einmal bei der Entrückung auferweckt werden, unverweslich, und er sagt, ins Grab legt man einen Körper, der ist schwach. Auferweckt wird er in Kraft. Ins Grab gelegt wird ein Körper in Unehre. Heute war ich am offenen Grab von einem 22-Jährigen. Krebs. Und am Schluss schrecklich erstickt. Man wusste es im Voraus. Er wird ganz schrecklich ersticken. Aber er hat auf den Herrn vertraut. Bis zum Schluss. Aber eben, und der Körper wurde immer, immer mehr kaputt. In Unehre wird ins Grab getan, aber das heißt in Herrlichkeit auferweckt werden. Dieser Körper, den wir heute gesät haben in die Erde dort, wird in Herrlichkeit auferweckt werden. Das heißt, alle Erlösten werden wunderschön sein. Aber jeder wird anders. Also es ist nicht so wie bei Yamaha. Dort ist jeder Flügel zwar ein sehr guter Flügel, aber die sind alle gleich. Die Japaner haben vor vielen Jahren Steinway ausgemessen, das Geheimnis von Steinway versucht herauszufinden und haben das nachgebaut und dann ein Steinway nach dem anderen, ein Yamaha nach dem anderen, nach Steinway. Aber die sind alle im Prinzip gleich. Und Steinway, ein Drittel ist Handarbeit, noch heute. Und jeder Flügel ist ein Unikat, klingt wieder anders. Also das Beste ist, man geht in die große Halle in New York von Steinway und dann versucht man diesen und diesen, diesen Flügel, jeder anders, bis man herausfindet, welcher Flügel genau ist, den man braucht, um so zu spielen, wie man eben zum Beispiel Bach spielen möchte. Ja, aber eben, so wird das auch sein bei der Auferstehung. Jeder hat eine eigene Schönheit und Individualität. So ist Gott. Und nun, der Herr Jesus ist also auch auferstanden. Und das heißt also, am dritten Tag, da wurde sein Geist und seine Seele im Paradies wieder mit dem Körper vereinigt. Und dann war er 40 Tage auf der Erde, als auferstandener Mensch, hat mit den Jüngern gegessen, mit ihnen gesprochen. Und dann ist er vom Ölberg, Apostelgeschichte 1, in die himmlische Herrlichkeit aufgefahren, als auferstandener Mensch. Der Erste, der auferstanden ist und nie mehr sterben wird, wie Römer 6 sagt. Er ist als Mensch im Himmel. Und die Zeugen Jehovas sagen, nein, er ist als Geist auferstanden. In der Bibel, man kann die ganze Bibel durchlesen, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, nie wird gesprochen über eine Auferstehung der Seele oder Auferstehung des Geistes. Aber von der Auferstehung des Körpers. Warum? Weil die ja normalerweise im Grab nicht stehen. Die liegen. Und bei der Auferstehung stehen sie wieder auf ihre Füße und gehen umher. Das ist Auferstehen. Der Körper wird auferweckt, nicht die Seele. Und noch etwas. Also, mich nehme Wunder, ob jemand das mal aufgefallen ist beim Lesen. Ich meine, die meisten von uns haben das Johannesevangelium schon viele Male gelesen. Schlag mir mal auf, Johannes 19. Da liest man über das Begräbnis des Herrn Jesus. Johannes 19, Vers 41 und 42.
An dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, war aber ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus.
Was wurde in die Gruft gelegt? Steht aber nicht. Nicht der Leib Jesu wurde ins Grab gelegt. Jesus wurde ins Grab gelegt. Und darum, jedes Mal bei einer Beerdigung wird manchmal gesagt, ja, was wir hier hineinlegen, das ist nur die Hülle. Er ist nicht mehr da. Das stimmt. Er, sein Ich, die Seele, ist im Himmel, bei einem Erlösten. Und sein Geist. Aber das ist nicht nur einfach die Hülle. Wie wenn das nicht so wichtig wäre. Nein, das gehört zu unserer Individualität. Also, sie legten ins Grab Jesus. Und die Zeugen Jehovas sagen, Jehova habe den Leib Jesu verschwinden lassen. Wie bitte? Wo steht das in der Bibel? Also muss man sagen, die Zeugen Jehovas, sie lügen. Und sie sagen etwas, was die Schrift nirgends sagt. Woher haben sie das? Jehova hätte den Körper verschwinden lassen. Das stimmt gar nicht. Das Grab war leer und der Leib wurde nachweislich nicht gestohlen, aber Jesus Christus ist auferstanden. Und zwar dieser Leib, der im Grab war. Also zwischen dem, was ins Grab getan wird und dem, was aufersteht, da ist direkter Zusammenhang. Und auch bei uns wird das so sein. Und das ist nicht einfach nur die Hülle. Und sehen wir, das gibt auch unserem Körper viel mehr Bedeutung. Es wird ja immer wieder vorgeworfen, das Christentum sei körperfeindlich. Das stimmt gar nicht. Woher kommt denn diese Körperfeindlichkeit in der Kirchengeschichte, in der katholischen Kirche mit dem Zölibat, was eigentlich gleichgekommen ist mit einer gewissen Verachtung der Ehe und der Sexualität in der Ehe. Denn man hat begonnen zu denken, eigentlich ist man etwas heiliger, wenn man ehelos lebt. Ja? Nein. Der Apostel Paulus sagt, dann hat man mehr Zeit für das Werk des Herrn, wenn man wirklich befähigt ist zu einem Weg der Ehelosigkeit. Also das große Wenn. Sonst ist es eigentlich eine Falle. Und ganz viele sind durch das Zölibat zu Fall gekommen. Aber eben, es ist eine Verachtung des Körpers. Aber woher kommt das? Das kommt aus dem Neoplatonismus. Die Lehre Platons hat schon in den seit dem ersten Jahrhundert, besonders über die Gnostiker, diese Irrlehrer, die sagten, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen. Er habe nur einen Scheinleib angenommen. Er habe ausgesehen wie ein Mensch. Und sie dachten, Materie ist eigentlich etwas Minderwertiges. Und darum könnte man unmöglich sagen, Jesus Christus sei ein wirklicher Mensch geworden. Denn da würde man sagen, er hätte ja einen Körper, einen minderwertigen Körper angenommen. Aber das kommt aus dem griechischen Denken, geht auf Platon und seine Ideenlehre zurück. Da wird das Irdische eben verachtet gegenüber dem höheren Himmlischen. Und das kam sehr früh in die Christenheit hinein, durch diese Irrlehre zum Beispiel, ganz stark durch die Gnostiker. Und diese Gnostiker bekämpft ja das Johannesevangelium, der erste Johannesbrief, aber auch der zweite Johannesbrief. Und die haben geleugnet, Jesus Christus ist nicht im Fleisch gekommen. Und Johannes sagt, daran könnt ihr sie erkennen. Das sind falsche Propheten. Jesus Christus ist im Fleisch gekommen und er ist immer noch im Fleisch. Und jetzt, das war alles Einführung zu Vers 7. Und dabei ist es schon bald 9 Uhr. Aber manchmal braucht man ein bisschen Vorarbeit, um dann zu ernten. Jetzt sagt nämlich hier Johannes, liest du nochmals, Sven?
Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist.
Ja, eben hier steht nicht das Gleiche, das Perfekt gekommen, sondern hier steht das Partizip Präsens, Erchomenos. Und das hat die Elberfelder korrekt übersetzt hier mit im Fleisch kommend bekennen. Und Erchomenos, das ist ein Ausdruck, den Johannes noch mehrere Male in Bezug auf den Herrn Jesus braucht. Oder überhaupt in Bezug auf Gott. Schauen wir mal, Offenbarung 4, Vers 8. Engel beten Gott an und nennen ihn wie? Offenbarung 4, Vers 8. Die vier Cherubim um den Thron Gottes, die lebendigen Wesen,
beten. Heilig, heilig,
heilig. 4, Vers 8.
Ja. Ist bei mir 4. Also,
ganzer Vers.
Und die vier lebendigen Wesen, jedes von ihnen hatte sechs Flügel, sind ringsum und innen voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt.
Ja, das ist ein ganz interessanter Ausdruck. Gott wird hier genannt, der da war, das nimmt Bezug auf die Vergangenheit. Der da ist, das nimmt Bezug auf die Gegenwart. Und dann, der da kommt. Und was ist der da kommt auf Griechisch? Einmal raten.
Erchomenos.
Es ist ein Partizip Präsens und jemand könnte sagen, in der Grammatik habe ich gelernt, Partizipien haben keine Zeitbedeutung, nur Aspekt. Korrekt. Aber es ist manchmal gefährlicher, ein bisschen Griechisch zu können, als gar kein Griechisch. Das habe ich immer wieder erlebt. Leute, die ein bisschen Hebräisch können, können zuweilen ganz gefährlich werden. Ja? Findet man auf dem Internet einen Vortrag gegen mich. Und da wird bewiesen, Roger Liebe irrt sich. Er behauptet, die Bibel spreche von einer Kugelform der Erde. Aber das Wort Chuk in Jesaja 40, 22 bedeutet überhaupt nicht Kugel. Ja, der Mann würde besser eben gar nicht mit Hebräisch argumentieren. Eben, es braucht viel gründlichere Kenntnis der Sprache. Und das ist eben hier auch. Aber es gibt wunderbare Grammatiken, zum Beispiel die von Daniel Wallace auf Englisch. Das ist eine der besten Grammatiken heute. Oder im Deutschen die von Hoffmann Siedenthal. Und da wird das ganz gründlich behandelt. Und dann sieht man eben, Partizip, Präsens hat immer wieder die Bedeutung der die auf die Zukunft hinweist. Erchomenos, das ist Jesus Christus kommend im Fleisch, in Bezug auf die Zukunft. Wenn er wiederkommt, ja, Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das ist eigentlich die Umschreibung des Namens, des Gottesnamens im Alten Testament, Yahweh. Das heißt der Seiende, der da derselbe ist in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der, der sagen kann, ich bin, der ich bin, der sich nie ändert. Jesus Christus, gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Er verändert sich nicht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Der da war, der da ist und der da kommt. Erchomenos. Und hier spricht Johannes über den Messias Jesus und sagt, die Irrlehrer, die bekennen nicht Jesus Christus im Fleisch kommend. Und ihr könnt einen Test machen. Zeugen Jehovas an der Türe. Wir werden gleich sehen, nicht hineinlassen ins Haus. Aber an der Türe muss man doch noch etwas weitergeben. Und da gebe ich dann eben auch Aufgaben weiter. Und erkläre zum Beispiel ganz kurz, in Johannes 1 wird Jesus Christus beschrieben, das Wort. Ja, 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 natürlich das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, ja, Gott, also er war ein Gott. Gut, lassen wir, das wäre wieder tiefere Griechischkenntnis. Ein bisschen Griechisch kennen ist gefährlicher als gar kein. Und Sie verstehen nicht, warum dort der Artikel fehlen muss. Aber Vers 3. Alles wurde durch dasselbe. Oder in Ihrer Übersetzung, da ausnahmsweise mal korrekt übersetzt, alles kam durch dasselbe ins Dasein. Also Jesus Christus hat alles geschaffen. Ja, natürlich, alles. Außer er selber wurde von Jehova geschaffen, sagen Sie. Alles kam ins Dasein durch ihn, durch das Wort. Und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Also, Jesus Christus ist nie entstanden. Denn es gibt ja keine einzige Ausnahme von etwas, das geworden ist, das nicht durch ihn geworden ist. Ja, darum steht, im Anfang war das Wort, nicht wurde. En, das ist eben der Durativ in Vergangenheitsform. Er war, er wurde nicht, er war. Im Moment, als alles erschaffen wurde von Gott, im Anfang. 1. Mose 1,1, er war. Aber er hat alles ins Dasein gebracht und ohne ihn wurde auch nicht etwas das ins Dasein gekommen ist. Damit ist er ewig. So logisch. Ja, und er wurde also, er ist ewig, aber kam eben ins Fleisch, er kam im Fleisch und starb, ist aber auferstanden als Mensch, ist als Mensch in den Himmel gegangen und er wird als Mensch zurückkehren. Ja, ja, was sagst du?
Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen.
Zacharja 14, da wird die Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit beschrieben. Und da wird der Krieg beschrieben um Jerusalem, der in der Zukunft noch geschehen wird. Ein schrecklicher Krieg und dann heißt es, Zacharja 14, Vers 3 und 4.
Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie an dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal.
Danke. Also hier steht es in Vers 4, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Von wem ist die Rede? Von dem Herrn, nicht wahr? In Vers 3, und dieser Herr ist natürlich Jesus Christus. Aber was steht im Hebräischen? Yahweh, der Ewigseiende. Und der Ewigseiende hat Füße und wird auf dem Ölberg stehen. Natürlich hat er Füße. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Nicht der Vater ist Mensch geworden. Der Sohn ist Mensch geworden und darum wird Jahwe mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen. Er wird als Mensch zurückkehren. Und darum sagt der Herr Jesus in der Ölbergrede, Matthäus 24, schlagen wir das auf. Wenn er über sein Kommen in Herrlichkeit spricht, dann sagt er nicht einfach, ich werde wiederkommen, sondern er sagt das. Ja, Vers 30. Und kannst du uns das vorlesen?
Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stimme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit.
Ja, der Sohn des Menschen wird kommen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Hebräisch Ben Adam. Das so sagt man Mensch auf Hebräisch. Also wenn ihr es mir nicht glaubt, fragt irgendeinen auf der Straße in Israel. Könnt ihr fragen, what's the meaning of Ben Adam? Men. Just men, ja. So kommt die Antwort. Und der Sohn des Menschen, hier, übrigens interessant, das heißt nicht der Sohn der Menschen. Nicht wahr? In Epheser 3 werden die Menschen genannt, die Söhne der Menschen. Warum? Weil wir von zwei Menschen abstammen. Wir haben eine Vaterlinie und eine Mutterlinie. Ja? Nichts dazwischen. Wir haben entweder eine Vaterlinie, wir haben eine Vaterlinie und eine Mutterlinie, aber nichts anderes. Und darum sind wir Söhne der Menschen. Und hier und an vielen anderen Stellen nennt der Herr Jesus sich im Neuen Testament Sohn des Menschen, weil seine Mutter war eben seine Mutter, aber hatte keine menschliche Vaterlinie. Nur eine menschliche Mutterlinie. Ja? Und darum ist er der Sohn des Menschen. Aber so ist er ein wirklicher Mensch geworden. Ja? Ja, in Hesekiel wird ja Hesekiel immer wieder genannt Menschensohn. Steh auf deine Füße zum Beispiel. Immer wieder Menschensohn, Menschensohn. Fast 100 Mal. Es ist immer Ben Adam. Und ich habe gesagt, wenn ihr auf der Straße jemand fragt, what's the meaning of Ben Adam? Men. Ja, aber jetzt muss man fragen, aber in Psalm 8 wird doch der Messias genannt. Ben Adam. Ja, eben der Sohn des Menschen. Ja, aber jetzt sagst du Sohn des Menschen? Ja, und zwar aus dem Grund. Adam ist ein anderes Wort für Mensch. Ja? Adam heißt auch Mensch und es war auch ein Eigenname von dem ersten Menschen, der hieß Adam. Aber man muss mal schauen, in 1. Mose 2, 3 wird manchmal gesagt Adam in der Übersetzung und manchmal steht Mensch. Im Hebräischen steht immer Adam. Aber man merkt sofort im Zusammenhang, jetzt ist er sein Eigenname gemeint und jetzt ist Mensch gemeint, Adam. Aber jetzt könnt ihr auch in Israel jemanden fragen, wie sagt man in der Mehrzahl Adam? Vielleicht studiert einer. Jefscher. Not possible. Es gibt keine Pluralform. Man kann nicht sagen Adamim. Das ist ein Wort, das nur in der Einzahl vorkommt. Also man kann so nicht unterscheiden, ist es Mehrzahl oder Einzahl. Und darum, wenn man in Hesekiel übersetzt Menschensohn, und man möchte das ein bisschen klar herausarbeiten, müsste man sagen Sohn der Menschen. Ja? Aber beim Messias wurde schon in der Septuaginta korrekt übersetzt in Psalm 8, der Sohn des Menschen. Weil der Messias von einer Jungfrau abstammen sollte. Jesaja 7, Vers 14. Und er wird also kommen als der Sohn des Menschen. Das heißt nicht, er wird kommen als Sohn Gottes. Das stimmt auch. Aber hier steht, der Jesus sagt, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Wenn er in Zukunft kommt, Erchomenos. Er wird kommen als Messias in der Zukunft, aber als Mensch. Und diese Irrlehrer sind zu erkennen, sie bekennen nicht Jesus Christus im Fleisch kommend. Und so kann man ganz viele Sektierer kann man aufdecken. Es gibt natürlich noch viele andere Punkte, wie man das aufdecken kann. Aber sie bringen eben nicht die Lehre, wer Jesus Christus ist. Nicht wahr? In Vers 9 heißt es, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Die Lehre des Christus. Was heißt das? Wenn man nur das hätte, ohne den Zusammenhang, dann könnte man sagen, die Lehre des Christus, das bedeutet die Lehre von Christus, was er gelehrt hat. In der griechischen Grammatik würde heißen, das ist ein Genitivus auctoris. Ein Genitiv, der sagt, wer ist der Urheber? Also, die Lehre, von der Christus der Urheber ist. Zum Beispiel die Bergpredigt, ja? Die Lehre von Christus. Aber, wieder in der Grammatik, der Genitiv im Griechischen hat ganz viele Bedeutungen. Zum Beispiel auch Genitivus objectivus. Dann ist das die Lehre über Christus. Also wer Christus ist. Und das ist hier gemeint. Weil es geht ja in Vers 7 darum, ihr Lehrer, die sagen etwas Falsches über Jesus Christus. Sie bekennen nicht, dass er als Mensch wiederkommen wird. Und die bringen also die Lehre über Christus nicht. Und hier wird gesagt, jeder, der weitergeht über das Wort Gottes hinaus und eben diese Dinge, die das Neue Testament über Christus lehrt, nicht bringen, der bringt die Lehre des Christus nicht. Die Lehre über Christus nicht. Und von dem heißt es, er hat Gott nicht. Jetzt gerade vor kurzem ist von einem Irrlehrer wieder ein Angriffsvideo gemacht worden. Ich sei ein Irrlehrer. Und zwar hätte ich gesagt in einem Video, jemand, der nicht glaubt, dass Jesus Christus Gott ist, ist kein echter Christ und kann auch nicht getauft werden. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eine Irrlehre. In der Bibel stehe, man muss an den Sohn Gottes glauben und wird gerettet. Johannes 3. In Römer 10 steht, wer Jesus Christus als Herrn bekennt und glaubt, dass er auferweckt worden ist, wird gerettet werden. Da steht nichts, man muss an seine Gottheit glauben. Ja, aber man muss an den Jesus glauben, den die Bibel uns vorstellt. Die Zeugen Jehovas sagen, Jesus Christus sei der Engel Michael, der Mensch geworden sei. Und wenn Sie sagen Jesus Christus, meinen Sie nicht Jesus Christus, sondern Sie meinen Jesus Christus in der Lehre der Zeugen Jehovas. Das ist ein Engel, ein geschaffener Engel. Also Sie brauchen zwar das gleiche Wort, aber es ist ein anderer Jesus. Wenn jemand sagt, Jesus Christus ist nicht Gott, ja, dann glaubt er nicht an den Jesus, den die Bibel uns vorstellt, der eben der große Gott und Heiland ist nach Titus 2, Vers 14. Unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus. Und damit bringen sie die Lehre über Christus nicht. Und wer die nicht bringt, hat Gott nicht. Ist verloren. Hat Gott nicht. Und jetzt sehen wir, wie entscheidend diese Lehre über Christus ist. Und wir können noch aufschlagen in Johannes 8, um das noch deutlicher zu machen. Ich sage extra nicht, welche Videos. Und ich sage auch extra nie Namen, weil ich auch nicht gerne auf anderen Leuten rumschlage, sondern es geht einfach darum, dass man die biblische Lehre lernt und auch vom Irrtum zu unterscheiden weiß. Aber ich möchte auch gar keine Reklame machen für solche falschen Videos. Eben, die müssen vor der Tür draußen bleiben. Die dürfen nicht ins Haus. Und auch nicht mit dem Klicken. Also, da möchte ich sagen, Johannes 8, Vers 24, da sagt der Herr Jesus zu den führenden Juden:
Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.
Ja, und jetzt muss man noch wissen, dass es, das ist einfach im Deutschen eingefügt, weil wir nicht sagen können, wie es da wörtlich steht im Griechischen: Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Das steht hier. Ich bin. Jahwe nennt sich in 2. Mose 3, ich bin. Und auch ich bin, der ich bin. Und der Herr Jesus redet ja hier in Jerusalem. In Jerusalem sprach man nicht Aramäisch, in anderen Gebieten in Israel damals, aber in Jerusalem musste man Hebräisch sprechen. Und es gibt sogar im Talmud eine Anekdote von einer Frau, die geheiratet hatte als Aramäisch Sprechende und dann in Jerusalem Probleme hatte, weil sie nicht Hebräisch konnte. Ja, also, wenn man das zurück übersetzt auf Hebräisch, heißt das: Denn wenn ihr nicht glaubt, dass Echje, ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und in 2. Mose 3, ich bin, der ich bin, Echje, Asher, Echje. Oder Gott sagt zu Mose, sagt den Kindern Israel: Ich bin, hat mich gesandt. Echje hat mich gesandt. Wenn ihr nicht glaubt, Echje, dass ich bin, werdet ihr sterben. Also wer nicht glaubt, dass Jesus Christus der Ich bin, der ich bin, ist, der Ewige, geht verloren. Er hat Gott nicht. Aber wer in der Lehre des Christus bleibt, Vers 9, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Also es geht darum, dass man den wahren Jesus, an den wahren Jesus glaubt, der eben Gott ist, der ein wirklicher Mensch geworden ist, als wirklicher Mensch auferstanden ist, als Mensch wiederkommen wird. An diesen Jesus muss man glauben, sonst ist es ein anderer Jesus. Und davor wird uns gewarnt, die Zeit ist schon abgelaufen, darum gebe ich nur noch die Stelle an. 2. Korinther 11, kann man sich merken. 2. Korinther 11, Vers 4, denn wenn der, der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut. Paulus ist entsetzt über den Zustand der Korinther. Die sind bereit, einen anderen Jesus zu akzeptieren, einen anderen Geist, ganz aktuell im Zusammenhang mit der Charismatik, und ein anderes Evangelium. Ganz interessant im Zusammenhang mit Irrlehren und darunter auch die katholische Kirche. Ein anderes Evangelium. Ja, und ein anderer Jesus, das ist eben die Technik Satans, seitdem Jesus Christus gekommen ist. Es gibt nur einen Weg, gerettet zu werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das ist der Name Jesus. Ja, und der Teufel versucht eben, Leute auszuschicken als Missionare und Prediger und Internet-YouTuber, die einen anderen Jesus verkündigen. Die brauchen den gleichen Ausdruck, Jesus Christus, meinen aber nicht das Gleiche, um sie so zu täuschen, damit Menschen verloren gehen. Und darum ist es so wichtig, die Lehre über Christus. Und wer die nicht bringt, hat Gott nicht. Und interessant ist ja noch, dass Vers 7 sagt: Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Er sagt ja nicht mal leugnet, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Aber sie bekennen es nicht. Und ich habe das mal ganz dramatisch erlebt bei einem Autor von News aus Israel. Und das sollte quasi biblisch sein. Und ich habe gemerkt, irgendein Problem ist mit dem Mann. Wie der über Jesus Christus spricht, das ist nicht ehrerbietig. Und ich habe mich gefragt, leugnet er die Gottheit Christi? Aber ich bekam seine Zeitschrift damals und kann das nirgendwo nachlesen. Ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Bis plötzlich eine Ausgabe kam, wo er die Gottheit Christi klar leugnete. Der hat einfach nicht bekannt. Und das machen Irrlehrer manchmal auch. Sie kommen in Gemeinden und sie sagen nichts von der Irrlehre. Das kommt dann später irgendwann mal. Sie bekennen es nicht. Und darum muss man darauf achten, nicht nur, was einer sagt, sondern auch, was er konsequent nicht sagt. Ja? Da muss man auch darauf achten. Und das wird uns hier eigentlich vor Augen gestellt. Und da wird diese Frau mit ihren Kindern gewarnt, wie sie mit solchen Leuten umgehen muss, auf was sie achten muss. Und dann sagt ihr, und wenn die zu euch kommen, dann nehmt sie nicht ins Haus auf, grüßt sie nicht, denn wer sie grüßt, nimmt teil an ihren bösen Werken. Also muss ihnen ganz klar sein, wir können keine Gemeinschaft haben. Ihr seid keine Christen. Und ich habe das gehört, das Beispiel von einem Zeugen Jehovas, der an der Tür war, und der wurde von einem gläubigen Mann abgewiesen. Und er erklärte ihm, diese Lehre ist so schlimm, dass ich sie nicht mal ins Haus hineinnehmen darf, nicht mal grüßen. Hat ihm auch erklärt, nicht einfach unfreundlich da getan. Ihm erklärt, und er sagt, ja, wo steht das? Hat ihm da vorgelesen. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, also nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Und ist er weggegangen. So etwas habe ich noch nie gehört. Und der ist später wiedergekommen und hat gesagt, ich habe mich bekehrt. Das hat mich so getroffen. Und ich habe mich gefragt, was steckt dahinter? Und das war ihm eine Hilfe, um zu sehen, das ist nicht eine Bagatelle. Und das ist so schrecklich. Es gibt wahre Gläubige, die sagen, wenn es auf solche Fragen kommt, ja, man muss Liebe üben. Das ist keine Liebe zu Jesus Christus. Nicht wahr? Wenn jemand über meine Frau übel spricht, das ertrage ich nicht. Und dann bin ich nicht so ein neutraler Zuschauer. Das ist wirklich traurig, wenn jemand frontal angegriffen wird, ungerecht. Und dann manche einfach so als Zuschauer. Da muss man auch irgendwie Stellung nehmen, sonst wird man eigentlich, ist man neutral gegenüber dem Bösen. Ja, genau. Und das ist auch da. Neutralität gegenüber dem Bösen. Das ist nicht Liebe zu Jesus Christus. Und hier wird nicht gesprochen über irgendwelche Irrlehren, wie zum Beispiel, man müsse den Sabbat halten. Als Christen. Als Gemeinde. Das ist eine Irrlehre. Aber auf die könnte man nicht diesen Vers anwenden. Es war eine schlimme Irrlehre. Und man muss sich klar distanzieren von dieser Irrlehre. Aber nicht grüßen, nicht ins Haus aufnehmen, das ist die schärfste Form. Und das gilt nur für solche, die eben einen anderen Jesus verkündigen. Das ist wichtig. Das ist die schlimmste Art von Irrlehre. Das können wir nicht einfach auf alle Irrlehren beziehen. Sonst gehen wir zu weit. Und zum Beispiel auch Ausgeschlossene nach 1. Korinther 5. Solche, die zum Beispiel wegen Ehebruch ausgeschlossen sind aus der Gemeinde. Da steht, dass die Gemeinde dann keinen sozialen Umgang haben soll, bis die Person umgekehrt ist. Aber da steht nicht, man darf sie nicht grüßen. Anständig, ja. Aber das ist eine ganz besonders schlimme Form. Und da ist Neutralität gegenüber dem Bösen, ist eben Anteilnahme. Darum sagt er, denn wer ihn grüßt, nimmt Anteil an seinen bösen Werken. Ja, wollen wir hier schließen und fahren dann weiter nächstes Mal mit dem dritten Johannesbrief.